Genau, er soll auch zu mir sprechen natürlich, genau, nicht nur zu euch. Er hat auch schon gesprochen, aber er ist ja dauernd am Sprechen mit uns. Und ich möchte euch herzlich danken nochmal für eure Beiträge, die waren wirklich sehr wertvoll. Hat mich auch sehr berührt, danke. Heute am 4. Advent, 4. Advent, da haben wir einen Höhepunkt in der Bibel, in unserem fortlaufenden Bibelpredigtext. Und heute geht es nämlich um das Allerwichtigste, was Gott von uns möchte. Also ein völlig neues Gebot gibt er uns, aber eigentlich ist es ein altes Gebot. Und da lese ich uns aus Markus 12, Vers 28 bis 34. Genau, da steht es schon. Ist ein bisschen kurz die Predigt, aber ich hoffe, ihr werdet dann, wenn ich übel nehme, manches werde ich vielleicht nicht ganz gerecht werden, aber es soll ja nicht so lange gehen und ja, da lesen wir jetzt Markus 12. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Ja, Herr, sprich du zu uns, wie wir es gerade schon gebetet haben, und ja, beleuchte unsere Herzen, unsere Situation, und dein Heiliger Geist möge einfach das bewirken, was dir Anliegen ist. Amen. Es gibt ja oft heimliche, stille Beobachter, auch in diesem Text. Beobachter von Auseinandersetzungen, von Streitgesprächen über den Glauben oder auch sonst. Jemand heimlich hört zu, ist so ein Zuhörer. Und das erlebt Jesus jetzt hier. Wir erleben das auch hier in Deutschland, habt ihr sicher auch schon erlebt, wie in der Türkei mit Muslimen zum Beispiel oder auch in Deutschland, wenn so eine Gruppe von 5 oder 10 jungen Männern dasteht und dann fragen sie dich herausfordernd über das Evangelium und so. Und dann sagst du dann das eine oder andere und triffst auf eine Mauer der Ablehnung. Aber da ist einer dabei oder zwei, die denken anders, aber sie können es vor der Gruppe nicht zeigen. Und einer ist berührt und nachher unter 4 Augen plötzlich nimmt er dich auf die Seite und spricht mit dir über das, was ihm wichtig ist. Also wir dürfen es nicht unterschätzen, dass bei allem, was wir sagen, heimliche Zuhörer dabei sein können und doch etwas bewirken. Also seid euch das bewusst, wenn ihr auch vom Glauben redet, denkt nicht, das macht gar keinen Sinn mit denen, sondern da ist manchmal jemand dabei, der offen ist. Und dieser heimliche Zuhörer, das war in unserem Bibeltext hier der Schriftgelehrte. Und das ist ein guter, ein positiver. Das lesen wir auch in Vers 34, wo Jesus ja sagt, dass er nicht fern vom Reich Gottes ist. Und dieser stille Beobachter, der hat in aller Ruhe die Argumente und die Art, wie Jesus argumentiert hat, verfolgt, so aus dem Hintergrund heraus. Und er findet heraus, dass Jesus gut antwortet. Er ist beeindruckt, wie Jesus die Pharisäer, Sadduzäer, Herodianer zum Schweigen bringt. Und Jesus hat wirklich gut geantwortet. Und das können wir von Jesus lernen. Auch wie er es macht, gute Antworten versuchen zu finden in Gleichnissen, Geschichten oder auch herausfordernden Fragen, die wir haben können für andere Leute. Da darf man sich auch vorbereiten. Ich denke, Jesus hat sich wirklich auch vorbereitet auf diese Herausforderungen. Sich vorbereiten auf kritische Fragen, die einem auch gestellt werden können. Also dieser ehrliche Schriftgelehrte, der stellt jetzt Jesus keine hinterlistigen Fragen wie die anderen, sondern er will ehrlich wissen, was ist das höchste Gebot? Er weiß es ja eigentlich schon, aber er will es wirklich nochmal auf sich versichern. Stimmt es auch? Und hören, ob Jesus auch so sieht oder ob er vielleicht sogar was übersehen hat. Also er ist offen und Jesus antwortet dann daraufhin sehr freundlich und sehr offen. Und auch wir dürfen Jesus ehrliche Fragen stellen und auf eine freundliche Antwort von ihm hoffen. Fragt ihn mit euren persönlichen Lebensnöten, bringt sie immer wieder zu ihm und erwartet von ihm, dass er zu euch spricht. Was hättest du geantwortet, was Gott von uns vor allem will, wenn dich jemand gefragt hätte? Was hättest du darauf gesagt? Was will Gott von dir vor allem? Also will er die Bekehrung, will er, dass du endlich dein Leben in Ordnung kriegst, oder was will er denn von dir? Also was antwortet Jesus hier? Woher weiß der Schriftgelehrte denn eigentlich, dass Jesus in Wahrheit richtig geantwortet hat? Er muss ja einen Maßstab haben. Also ich denke, weil Jesus mit ihm bereits, also hier argumentiert er vor allen Dingen mit dem Alten Testament, das Neue war ja noch nicht geschrieben, und da ist auch der Wille Gottes offenbart. Und daraufhin konnte der Schriftgelehrte es auch verifizieren und sagen, ja, richtig. Also Jesus fasst da einige Bibelstellen zusammen, die wir im Alten Testament finden, ich lese gleich vor. Wichtige Aussagen sind eben vor allen Dingen, es gibt nur einen Gott, er will, dass wir diesen ihn lieben, mit allem drum und dran, und er will, dass wir unsere Mitmenschen lieben wie uns selbst. Also es gibt, ich gehe der Reihe nach durch, es gibt nur einen Gott und einen Herrn der Welt. Das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist Herr allein. Und in dieser Zeit voller Götter, da zeigt uns Gott auch damals schon, dass er alleine Wirklichkeit ist, er alleine ist Gott. Lasst euch nicht täuschen von irgendwelchen anderen Göttern oder Dingen, worauf ihr euch verlassen möchtet. In 5. Buch Mose 4, 35 und 39, da heißt es, du Israel hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. Die ganzen ägyptischen Götter, war alles Nonsens. So erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr der alleinige Gott ist, im Himmel oben und auf der Erde unten und keiner sonst. Also Jesus möchte von dir und mir, hab Glauben an mich, den einzigen Gott. Möchtest du das, an ihn alleine glauben? Ich meine, natürlich tun wir das, ne? Logisch. Aber eine neue Herausforderung, nochmal ganz neu. Yes, ich will an ihn alleine glauben und an sonst nichts. Zweitens, er will, dass wir ihn lieben mit allem Drum und Dran. Das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, diesen Herrn, deinen Gott lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Und das ist das erste Gebot. Und das fällt uns vielleicht manchmal schwer, darüber denken wir gar nicht nach. Gott lieben? Er liebt doch mich, ne? Aber ich soll auch Gott lieben. Wenn wir diese Liebe Gottes angenommen haben, dann werden wir froh und dann erfüllt uns das mit Freude, mit Festigkeit, mit Kraft und dann ist auch der Heilige Geist ausgegossen in unseren Herzen und produziert sozusagen diese Liebe zu Gott. Und das begeistert uns dann und bringt uns im Gegenzug dann auch dazu, dass wir Gott lieben. Und Jesus antwortet hier, was er hier sagt, ist eigentlich das Schma Israel aus 5. Mose 6, 4. Da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. So steht es da im 5. Buch Mose. Da ist es schon von Gott gefordert. Herz und Seele stehen ja für Gefühle, für unser Innerstes. Denken für unseren Verstand, Kraft für unseren Willen, Entscheidungen, Einsatz und so weiter. Also Gott will, dass wir mit allem, was wir haben, mit unserem Tatkraft, mit unserem Denken, mit unserem Besitz, mit unserem Geld, mit unserer Kreativität, mit unserer Begeisterung, mit unseren Gefühlen, all das soll uns zu einer Liebe zu ihm führen. All das soll ein Teil der Liebe zu Gott sein. Also alles, was wir haben, von Gott bekommen haben, das ist ja alles, was wir bekommen haben, das soll uns soll ein Tool sein, dass wir Gott lieben, möchte ich mal sagen. Aber sagt mal, hat Jesus jetzt seinen Vater eigentlich auch so geliebt, wie er es von uns verlangt? Jesus entscheidet sich mit seinem Denken, mit seinem Willen, mit seiner Kraft, nur das zu tun, was sein Vater von ihm möchte. Da heißt es in Johannes 14, da sagt Jesus, Vers 31, aber damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe, also Jesus liebt den Vater und alle sollen das merken, und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Also Jesus tut genau das, was er vom Vater gehört hat. Nichts von mir selbst tue, sagt Jesus an einer anderen Stelle, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, so tue das. Also er tut nichts von sich aus, sondern alles, wie der Vater das möchte, das tut er, weil er den Vater liebt. Und Jesus macht das voller Emotionen und ist eifert dafür, für den Vater, für seinen Namen eifert er und für seinen Tempel. Ihr erinnert euch an die Stelle von Johannes 2, Vers 15, da hat er eine Geisel gemacht und dann hat er sie aufgerufen, aufzuhören, Tauben zu verkaufen. Tragt das weg, macht nicht meines Vaters Haus zu einem Kaufhaus, sagt Jesus. Der Eifer für dein Haus wird mich fressen, sagen die Jünger später, dass sie daran erinnert haben. Also er ist wirklich eifrig, voller Begeisterung, voller Enthusiasmus für diesen Vater unterwegs. Und Jesus liebt mit seinem Herzen, mit seinem Innersten, seiner Seele, seinem Gefühlen Gott den Vater. Er denkt die Gedanken des Vaters im Himmel nach. Er liest sein Wort, er hört auf seine Stimme. Er dient dem Vater mit seiner ganzen Kraft und seinem vollen Einsatz, mit seiner Zeit, mit seinem Körper, mit seinem Leben. Und mit seiner Entscheidung hat er Gott vollkommen auch dann geehrt. Das hat er schon im Himmel angefangen. Er war ja bereit, von dort hierher auf die Erde zu kommen, als Mensch gedemütigt, als kleines Baby. War noch mal gedemütigter, als Erwachsener hier auf die Erde zu kommen. Er war wirklich bereit, alles hinter sich zu lassen, als seine Herrlichkeit, weil der Vater es wollte. Und Jesus hat es getan. Und Dank sei ihm für seine großartige Liebe zum Vater, dass er das getan hat. Das ist für uns alle zum Segen geworden, für uns alle zum Reichtum. Und das soll uns anstecken. Das heißt, dass auch wir Gott lieben sollen, weil er uns ja geliebt hat. Mit unserem Innersten, mit unseren Gefühlen, mit unserem Denken, mit unseren Entscheidungen, mit unserer vollen Kraft. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie liebst du denn mit deinem Herzen und deiner Seele? Wie machst du das ganz konkret? Im Herzen, natürlich kann man da verliebt sein, die erste Liebe, voll verknallt sein in Jesus. Das sind diejenigen, die halt eine ganz klare Bekehrung da irgendwo von irgendwoher erlebt haben, wo es wirklich ganz schlimm war, aber auch wir anderen. Wir können uns für Jesus mal ein Herzchen malen, mal eine Kerze anzünden, begeistert sein von ihm, unsere Gefühle Ausdruck verleihen in den Liedern, die wir gesungen haben, die ja auch schon sehr Liebeslieder waren. Alles erdenklich Schöne mit ihm, mit unserer Kreativität machen. Jesus ist ja unser Bräutigam, auf den wir zugehen. Die Gemeinde ist seine Braut und im tausendjährigen Reich gibt es diese grandiose Hochzeit, die auf uns zukommt. Und dann werden auch die Runzeln weg sein von dieser Gemeinde. Aber die Gemeinde, die hier ist, die Ortsgemeinde, die vielen Gemeinden hier, die hat er auch lieb. Uns hat er lieb und deshalb dürfen wir auch von ihm begeistert sein. Wie liebst du Gott mit dem Verstand? Er ist ja unsichtbar. Wie kannst du ihn lieben mit dem Verstand? Seine Gedanken nachlesen, was Gott bewegt, verstehen, was ihn treibt, wo er ein Anliegen hat, verstehen, was ihm wichtig ist. Gottes Gedanken nachlesen, nachdenken, so wie Jesus es auch getan hat. Wie liebst du Gott mit deiner Kraft? Wie geht das? Mit deinen Willensentscheidungen, mit deinem folgenden Einsatz, wenn du was entschieden hast, für Gott zu tun. Und da können wir uns Jesus als Vorbild nehmen. Er musste als Handwerker täglich mit Fleiß dann seine Kraft einsetzen, bevor er diesen Dienst begonnen hat. Er hat einfach sein tägliches Brot verdienen müssen. Jesus kennt das und wir kennen das. Und das ist auch völlig okay. Das ist vom Vater so angeordnet. Wir setzen unsere Arbeitskraft für Gott ein und für das, was er uns vorgibt. Und dabei ehren wir den Vater, indem wir eben auch ein Leben führen, das von ihm geheiligt ist. Also nicht wie die Welt um uns herum, obwohl wir die auch lieb haben, natürlich die Menschen um uns herum, Aber wir widersetzen uns diesen Einflüsterungen einer gefallenen Welt. Ne? Christliche Schule, normale Schule ist immer ein Thema auch gerade gewesen. Diese Welt, sie entehrt den Vater oft mit Flüchen, mit Spott, mit Unglauben, mit Unsauberkeiten. Und dem widersetzen wir uns. Da hat Jesus nicht mitgemacht und wir sollen da auch nicht mitmachen. Bist du da auf der Seite von Jesus? Runzelst du da auch die Stirn vielleicht? Du kannst gar nichts sagen, aber vielleicht einfach nur so von deiner Art her, wie du reagierst, der ist nicht ganz happy damit, wenn du dich distanzierst davon. Ich denke, das ist auch das, was Gott von uns möchte. Diese Kraft in uns, Gott zu lieben und seinen Namen zu lieben und auch zu repräsentieren vor den Leuten. Als drittes, er will, dass wir unsere Mitmenschen lieben. Das ist unsere Mission als Geliebte Gottes. In Vers 31, und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dies ist kein anderes Gebot. Also wenn wir unseren einzigartigen Gott lieben, dann kommt folgerichtig auch Liebe zu denen, die Gott lieben, hinein. Gibt es ja viele Bibelstellen dazu, will ich nicht weiter darauf eingehen. Aber ich möchte sagen, einfach wenn wir wirklich Gott lieben, dann muss es automatisch auch eine Folge haben, dass wir andere lieben. Okay, der eine hat mehr Kapazität als der andere. Der hat vielleicht ist nicht so fit, aber er hat auch einen Rahmen, in dem er diese Liebe ausdrücken kann. Jeder kann diese Liebe zu anderen ausdrücken, in gewissem Maß, der eine mehr, der andere weniger. Aber wichtig ist, dass wir es tun. Hat Jesus, kritische Frage, hat Jesus denn seine Menschen um sich herum geliebt? War er nicht manchmal sehr hart zu ihnen? Jesus argumentiert in diesem Kapitel Markus 12 ja mit seinen Feinden vor allem, den bösen Theologen. Es gibt auch ein paar gute Theologen, also es gibt schon viele gute Theologen, es gibt aber auch böse Theologen, das waren die Bösen. Und Jesus zeigt seine Liebe zu den Sadduzäern eben, wie zeigt er die da, zu seinen Feinden? Indem er auf ihre Frage nach der Auferstehung eingeht. Und er zitiert aus einem Buch, das einzige Buch, das sie anerkennen. Die fünf Bücher Mose, daraus zitiert er ihn. Also das ist wirklich lieb von Jesus, dass er darauf eingeht. Und genau das, was sie annehmen können, gibt er ihnen aus ihrem Buch ein Argument aus ihrem eigenen fünf Büchern Mose, die sie nur anerkennen. Die anderen haben sie nicht anerkannt. Jesus ist damit liebevoll wirklich auf sie eingegangen. Er hätte auch schweigen können, weggehen oder hätte sie sogar verfluchen können. Aber er tut es nicht. Weil es nicht einfach ist, eben diese unsympathischen Menschen, manchmal vielleicht bösen Menschen oder sogar Feinde zu lieben, spricht Jesus ja auch an anderen Stellen von der engen Pforte, vom schmalen Weg und den geht er selber. Und deshalb ist er uns auch ein Vorbild, aber auch eine Motivation zu sagen, ja, wir dürfen auch die Menschen, die wir nicht so gut finden, die uns Mühe machen, auch die dürfen wir positiv aufnehmen, sollen wir positiv aufnehmen. Er erzählt den Herodes-Anhängern und den Pharisäern ein Gleichnis, das ist ja die andere Gruppe, um die Fakten indirekt zu sagen, dass es nicht so angriffig ist. Er legt die Fakten auf den Tisch in einem Gleichnis und dann ist es nicht so angriffig. Sie können zuhören, es akzeptieren oder auch nicht. Er erzählt ihnen das Gleichnis vom Weingärtner und er gibt ihnen Antwort dann auf die Frage nach der Steuer. Auch interessant. Er erhebt Gott über alles, denn das ist ihm wichtig, er liebt ja diesen Vater, und lässt den Kaiser trotzdem nicht leer ausgehen. Ne? Er hat all sein Geld. Das ist doch genial. Und das ist die Liebe zu Gott und zu den Menschen wird er sichtbar, zu den Feinden bei Jesus. Jesus hat seinen eigenen Standard wirklich auch erfüllt. Und was heißt das für dich? Jetzt ganz konkret, dass du Mitmenschen lieben sollst, wie dich selbst. Können wir jetzt vieles anführen, einfach ein paar Stichworte, einfach Gutes tun. Was fällt dir dazu ein? Wem kannst du was Gutes tun? Geduldig sein. Nicht gleich explodieren. Deinen Kindern gegenüber. Deinem Ehepartner gegenüber. Die Wahrheit sagen. Nicht nachgeben, was frisieren. Den Weg zeigen. Entschuldigung. Der Geist Gottes wird uns und wird euch da ganz konkret auch zeigen, was dran ist. Manche gehen auch, ihr kennt ja Mission, in ein anderes Land, um Jesus, um die Liebe zu Jesus zu zeigen, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Andere bleiben hier in einem sehr starken Widerstand in Deutschland, um dort das Evangelium zu sagen, auf ihrer Arbeitsstelle. Und am Ende, da lesen wir, dass Der Schriftgelehrte erkennt, dass alle aufwendigen Tieropfer, Tempeldienste, Opferriten nichts im Vergleich zu diesem Liebesgebot sind, das uns Gott gegeben hat, schon im Alten Testament. Die genialen, besonderen Tempelopfer, das war ja wirklich sehr ausgefeilt, auch von Gott gegeben, die auch das Volk Israel nur ausgezeichnet hat, sonst niemand, die stehen weit unter diesem doppelten Liebesgebot. Aber warum sagt Jesus hier in unserem Bibeltext am Schluss, dass der nette Schriftgelehrte nicht fern vom Reich Gottes ist? Warum ist er noch nicht drin? Ihr wisst es? Eben weil er dieses Doppelgebot selbst nicht halten kann, dieser Schriftgelehrte. Er weiß, dass das eigentlich nötig ist, er hat es auch oft getan, aber nicht immer. Er hat es nicht immer halten können. Nur Jesus hat dieses Doppelgebot der Liebe eingehalten. Und Christus in uns kann es auch einhalten. Christus in uns, durch den Heiligen Geist, der kann das tun. Der Heilige Geist führt uns in diese Gottesliebe und in diese Nächstenliebe hinein. Und er mahnt uns, er bringt uns auf Trab. Und er befähigt uns, auch unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. So hilf uns, Herr, deinem größten Wunsch auch nachzukommen, dieses Doppelgebot der Liebe zu leben. Nochmal in Kurzform am Ende, die Reihenfolge ist klar. Dein Gott ist einer und sonst keiner. Und dein Gott ist Liebe. Und jetzt geht es darum, liebe diesen Gott, diesen einzigen Gott, wie es zu einem Geliebten auch wie es sich für einen Geliebten gehört. Und dann liebe deinen Nächsten herzlich und tu ihm Gutes. Der Herr segne euch.